Zuhörer, wir begrüßen Sie ganz herzlich aus dem Studio des Missionswerkes Mitternachtsruf. Sie hören heute von unserem Argentinien-Missionar Stefan Beitze eine Botschaft mit dem Thema Der richtige Blickwinkel. Doch vorher liest Ihnen Freddy Peter die Schriftlesung und hören Sie ein Gemeindelied. Wir wünschen Ihnen Gottes reichen Segen beim Hören dieser Sendung. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.
Wie bereits erwähnt, wird uns heute Morgen Stefan Beitze am Wort dienen. Wir freuen uns auf deine Botschaft. Und sein Thema lautet ja der richtige Blickwinkel. Ich möchte dazu die Schriftlesung vornehmen. Sie dürfen dazu sitzen bleiben. Es ist eine etwas längere Schriftlesung. Ich lese aus dem Johannesevangelium, Kapitel 20, die ersten 20 Verse. Johannes, Kapitel 20, Vers 1 bis 20. Ich lese aus der Schlachter 2000 Übersetzung. Johannes 20. Am ersten Tag der Woche aber kommt Maria Magdalena früh, als es noch finster war, zum Grab und sieht, dass der Stein von dem Grab hinweggenommen war. Da läuft sie und kommt zu Simon Petrus und zu den anderen Jüngern, den Jesus lieb hatte, und spricht zu ihnen: Sie haben den Herrn aus dem Grab genommen und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Nun gingen Petrus und der andere Jünger hinaus und begaben sich zu dem Grab. Die beiden liefen aber miteinander und der andere Jünger lief voraus, schneller als Petrus, und kam zuerst zum Grab. Und er beugte sich hinein und sah die leinenen Tücher da liegen, ging jedoch nicht hinein. Da kommt Simon Petrus, der ihm folgte, und geht in das Grab hinein und sieht die Tücher da liegen und das Schweißtuch, das auf seinem Haupte war, nicht bei den Tüchern liegen, sondern für sich zusammengewickelt an einem besonderen Ort. Darauf ging auch der andere Jünger hinein, der zuerst zum Grab gekommen war, und er sah und glaubte. Denn sie verstanden die Schrift noch nicht, dass er aus den Toten auferstehen müsse. Nun gingen die Jünger wieder heim. Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Wie sie nun weinte, beugte sie sich in das Grab, und sie sieht zwei Engeln in weißen Kleidern dasitzen, den einen beim Haupt, den anderen zu den Füßen, wo der Leib Jesu gelegen hatte. Und diese sprechen zu ihr: Frau, warum weinst du? Sie spricht zu ihnen: Sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Und als sie das gesagt hatte, wandte sie sich um und sah Jesus dastehen und wusste nicht, dass es Jesus war. Jesus spricht zu ihr: Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Sie meint, es sei der Gärtner, und spricht zu ihm: Herr, wenn du ihn weggetragen hast, so sage mir, wo du ihn hingelegt hast, und ich will ihn holen. Jesus spricht zu ihr: Maria. Da wendet sie sich um und spricht zu ihm: Rabbuni, das heißt Meister. Jesus spricht zu ihr: Rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zu meinem Vater. Gehe aber zu meinen Brüdern und sage ihnen: Ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Da kommt Maria Magdalena und verkündet den Jüngern, dass sie den Herrn gesehen und dass er dies zu ihr gesprochen habe. Als es nun jenen Tag, dem ersten der Woche, Abend geworden war und die Türen verschlossen waren an dem Ort, wo sich die Jünger versammelt hatten, aus Furcht vor den Juden, da kam Jesus und trat in ihre Mitte und sprach zu ihnen: Friede sei mit euch. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, als sie den Herrn sahen. Bis soweit das Wort des Herrn.
Der richtige Blickwinkel, das ist das Thema an diesem Morgen. Und der Herr hat wirklich tief zu mir geredet und von dem möchte ich auch ein wenig weitergeben. Es ist nicht so, dass wenn wir manchmal was anschauen, von verschiedenen Leuten betrachtet wird, doch ganz anders gesehen wird. Oft habe ich es erlebt, wenn ich mit meiner Frau geredet habe, hat sie gesagt, hast du gesehen, wie der angezogen kam oder die oder so, ne? Ja, nein, bestimmt nicht. Also ich weiß es wirklich nicht. Da muss er schon mit einem grünen Hemd kommen und eine knallrosa Krawatte, dann würde es vielleicht auffallen. Aber sicher, es würde mir sonst nicht auffallen. Ja, wir sehen oft ganz verschieden dasselbe. Und ich möchte einfach so ein Beispiel mal vortragen. Überlegen Sie sich mal, wir sind auf dem Weg zur Arbeit und sehen einen Unfall. Was geschieht bei uns? Wie sehen wir den Unfall? Der eine, der sieht den Unfall, fährt daran vorbei, vergisst es gerade wieder. Der zweite beobachtet diesen Unfall nicht nur, sondern er überlegt auch gleich, ja, wie kann das wohl passiert sein? Vielleicht bei einer Kreuzung das Stoppschild übersehen, die Ampel nicht beachtet, von links die Vorfahrt genommen. Er überlegt gleich, ja, der Schaden, das wird aber teuer kommen. Oder was wohl dem Verletzten passiert sein mag. Er studiert den Zustand der Fahrzeuge, alles in der Umgebung, geht aber weiter. Der Dritte geht vielleicht noch ein wenig weiter. Er identifiziert sich mit dem Unfall oder mit den Leuten da, mit dem Schreck, mit dem Verlust, mit den Schmerzen. Er hält sofort an, rennt hin, ruft den Notruf an, wenn es noch nicht geschehen ist, versucht zu helfen, wenn er von Erster Hilfe Bescheid weiß. Er identifiziert sich mit diesen Leuten. Logischerweise werden diese drei Formen, dasselbe auf verschiedene Weise zu sehen, auf verschiedene Auswirkungen haben. Der erste, der ist gerade vorbeigegangen, 5 Minuten später hat er es schon wieder vergessen. Der zweite kommt zur Arbeit und sagt, du, ich habe einen Unfall gesehen, das war so und so und das ist bestimmt das passiert, jenes. Und die drinnen waren, wahrscheinlich waren die nicht gut dran. Wahrscheinlich sind sie jetzt im Spital. Aber was mit dem Dritten? Der Dritte hat dasselbe gesehen, hat sich aber damit identifiziert, ist hingegangen. Wahrscheinlich kommt er zu spät zur Arbeit. Vielleicht seine Wäsche sogar mit ein paar Blutflecken. Auf der einen Seite traurig. Das, was passiert ist, hat ihn schon ergriffen. Aber auf der anderen Seite auch froh. Ich konnte doch einen Dienst tun. Ich konnte helfen. Ich habe mich identifiziert. Wahrscheinlich ist es auch der dann ins Spital geht, den Verletzten zu besuchen. Diese Leute werden immer dankbar sein für das, was dieser Mann getan hat. Und genau dasselbe, diese verschiedenen Formen zu sehen, verschiedene Blickwinkel sehen wir auch in diesen wunderbaren Verse von der Auferstehung unseres Herrn Jesu Christi. Es gibt da eine Beobachtung, aber von verschiedenen Blickwinkeln aus, verschiedener Weise, und das hat auch Konsequenzen. Das werden wir auch jetzt betrachten. In den ersten zwei Versen sehen wir eine beunruhigende Entdeckung. Die Frau mit Maria Magdalena als Hauptfigur waren auf dem Weg zum Grabe. Und da überlegen sie sich noch, ja, wie machen wir das bloß? Da ist doch dieser Riesenstein. Wie können wir ihn hinwegwälzen? Da kommen sie zum Grabe. Und auf einmal, der Stein ist nicht da. Weggerollt. Die Tür ist offen. Sie gehen hinein und finden den Leichnam, den Körper Jesu Christi nicht. Maria Magdalena geht sofort zurück, rennt zu den Jüngern und bringt ihnen diese Nachricht. In den Versen 3 bis 7 finden wir eine auffällige Entdeckung. Nach dieser beunruhigenden Nachricht ist es Johannes, der zuerst zum Grab kommt. Er war natürlich der Jüngere, der Schnellere. Er rennt los mit Petrus, kommt zuerst zum Grabe. Und vom Eingang nur betrachtet er die Szene, geht nicht hinein. Petrus im Gegensatz, typisch Petrus, rennt gleich durch, oder? Gleich hinein, will alles ganz von nahe betrachten, sehen. Was war da, was ihre Aufmerksamkeit so erregte? War irgendetwas ganz Besonderes? Was war da passiert? Der Leichnam war nicht mehr da. Der Leib Jesu war verschwunden. Aber irgendetwas Komisches war da. Etwas ganz Besonderes war passiert. Wenn jemand diesen Leib gestohlen hätte, wie man zuerst angenommen hatte, dann hätte er doch diesen Tüchern mitgenommen. Hätte sich doch nicht die Arbeit gemacht, das alles auszuwickeln. Ganz zu schweige denn, wenn es ein Dieb ist, dann muss er alles schnell gehen. Also hätte gleich auf die Schulter und rausgerannt. Nicht noch Zeit verschwendet, den auszuwickeln. Aber Gerade das war ja eben nicht passiert. Die Tücher, die lagen alle so, wie wenn der Körper drinne wäre, aber eben nicht drinne ist. Das war ja gerade das, was so beunruhigend war an dem, was wir da sahen. Es gibt einen großen Unterschied zwischen der Auferstehung des Lazarus, wir kennen ja gut diese Geschichte, und die Auferstehung Jesu Christi. Lazarus, als der Herr Jesus ihn rausrief, kam er da angebunden. Man musste ihn erst befreien, damit er frei laufen konnte. Bei Jesus war das ganz anders. Auf einmal war er verschwunden. Er entschwand aus diesen Tüchern. Eine auffällige Entdeckung. Ja, aber jetzt nun folgt eine überzeugende Entdeckung. Verse 8 bis 10. Diese Stellung, gerade diese Stellung dieser Tücher, bewirkt bei Johannes etwas ganz Besonderes. Er merkt auf einmal, also da ist was Besonderes passiert. Der Herr Jesus ist auferstanden, obwohl er noch nicht ganz verstanden hat, hat es noch nicht ganz kapiert. Aber er merkt, der Herr ist auferstanden. Er glaubt. Und die Verse 11 bis 20 sehen wir eine trostreiche Entdeckung. Draußen stand die arme Maria Magdalena. Sie hatte noch nichts erfasst. Da sieht sie auf einmal zwei Engel im Grab. Sie bückt sich mal wieder ins Grab und, ja, es kann doch nicht wahr sein, er ist doch weg. Und auf einmal zwei Engel im Grabe. Sie redet mit ihnen, aber sie wird dadurch nicht getröstet. Auf einmal dreht sie sich kurz um, sieht den Herrn selber, fängt an mit ihm zu reden. Er antwortet ihr, aber sie merkt es nicht, dass es der Herr ist. Sie wird nicht dadurch getröstet, bis der Herr sie ganz klar beim Namen ruft. Maria, Maria. Ja, wie wunderbar ist es doch zu wissen, dass der Herr gerade bei denen, die zerschlagenen Gemüter sind, am nächsten ist. Der Herr ist da. Ist doch wunderbar zu wissen, wenn es wirklich schwierig wird in unserem Leben, da ist der Herr am nächsten. Sagt doch der Psalmist im Psalm 34, Vers 18. Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzen sind. Und er hilft denen, die zerschlagenen Geistes sind. Wir können eins sicher sein. Der Herr ist immer nahe. Und besonders, wenn es uns schlecht geht. Der Herr ist nahe. All denen, die zerschlagenen Gemütes oder Geistes sind. Denen, die zerbrochenen Herzen sind. Ist der Herr näher, als sie sich wirklich vorstellen können. Ist das nicht wunderbar? Und haben Sie sich schon mal überlegt, was die ersten Worte Jesu waren? Nach seiner Auferstehung? Was für ein Thema beinhalten diese ersten Worte Jesu? Die erste Frage, warum weinst du? Der Herr Jesus, der Trost gibt. Der Herr Jesus, der unser Leid, unser tiefes Leid kennt, versteht. Warum weinst du? Warum weinst du? Ja, diese Frage ist auch wirklich angebracht. Der Herr Jesus stand neben ihr. Die Lösung aller ihrer Probleme war da. Aber sie hat ihn noch nicht erkannt. Warum weinst du? Warum weinst du? Und die zweite Frage zeigt uns, dass der Herr auch ganz besonders auf unsere Sorgen Acht hat. Wen suchst du? Wen suchst du? Ist es nicht herrlich zu wissen, dass wir mit unserem Leid, mit unseren Sorgen, mit allem, was uns irgendwie beschäftigt, zum Herrn kommen können? Aber eins müssen wir dazu sagen. Solange wir den Herrn nicht richtig sehen, nicht den richtigen Blickwinkel haben, wird uns nicht geholfen. Da bleiben wir alleine mit unseren Sorgen und Schmerzen. Was geschah, als Maria den Herrn nun wirklich sah? Vers 16. Was geschah dann? Erst als der Herr sie beim Namen nannte, wahrscheinlich mit einer, ja, ich kann es mir nicht richtig vorstellen, aber mit einer ganz besonderen Liebe in der Stimme, so wie er sie immer nannte, da drehte sie sich um. Diese Augen voll Tränen, auf einmal blickten sie richtig. Sie sahen den auferstandenen Herrn Jesus. Auf einmal waren alle ihre Sorgen verschwunden. Der Herr war da und erkannte sie und nannte sie beim Namen. Ist es nicht wunderbar zu wissen? Unser großallmächtiger Gott, von dem unser Jugend gerade gesungen hat, der jedem Stern kennt und beim Namen nennt, wie viel mehr uns, die wir seine Kinder sind? Er kennt dich, er kennt mich. Er nennt uns beim Namen, sucht unsere Aufmerksamkeit. Ja, wenn wir den Herrn richtig anschauen, dann ist die Lösung unserer Probleme da. Dann werden wir getröstet. Alles war vorbei. Auf einmal war es wie weggeblasen. Maria musste Jesus nicht mehr erzählen, oh, ich habe so verzweifelt nach dir gesucht. Du weißt gar nicht, wie ich mich gefühlt. Nein, musste gar nichts mehr sagen. Alles war vorbei. Sie konnte nur noch ausrufen, Rabuni. Ein aramäisches Wort, was bedeutet großer Meister. Großer Meister. Es ist ein Titel, der nur ganz wichtigen Rabbinern gegeben wurde oder auch Gott selbst. Sie erkennt Jesus Christus als ihren Herrn an. Noch am selben Tag erscheint dann der Herr auch sichtbar den anderen Jüngern, diesen entmutigten Jüngern, die sich vor Angst vor den Juden in ein Haus eingeschlossen hatten, Fenster und Türen verrammelt, die Armen. So eine Angst. Auf einmal war der Herr mitten unter ihnen. Und als sie die Wundenmale sahen, da wurden sie froh. Der Herr kommt ihnen entgegen, die von Furcht beladen waren, sagt, Friede sei mit euch. Und auch da, auf einmal, als sie den Herrn sahen, wurden die Jünger froh, steht im Vers 20. Also was können wir daraus lernen? Wir müssen immer die Schrift für uns persönlich auch anwenden. Und es ist wirklich sehr auffällig, dass im ersten Moment Maria Magdalena, so wie Johannes, ja, etwas sehen, aber nicht realisieren, nicht merken, was da wirklich geschehen ist. Sie kommen auch nicht zur richtigen Erkenntnis, aber später verstehen sie. Petrus, der kommt einen Schritt weiter. Der geht hinein, er sieht, er überlegt, aber kommt auch nicht zur richtigen Erkenntnis. Woran liegt das? Woran liegt das, dieses verschiedene Erkennen? Es liegt am richtigen Blickwinkel. Es liegt am richtigen Schauen, am richtigen Betrachten. Ja, um das richtig zu verstehen, müssen wir kurz in Urtext nachschauen. Ich bin kein Spezialist im Griechisch, ganz zu schweige. Ich kann kein Griechisch, aber es gibt ja so wunderbare Bücher, die man da zur Hand nehmen kann. Und auch im Internet, das ist wirklich herrlich. Also da muss man nur noch anklicken und dann weiß man, was da im Urtext steht. Und was diese Worte wirklich bedeuten. Im Deutschen haben wir, also das ist im Spanisch genauso, haben wir praktisch nur ein Wort für dieses Sehen hier. Es kommt 8-mal vor, dieses Verb, sehen. 8-mal in unserem Abschnitt. Aber im Griechischen kommen dafür 4 verschiedene Verben vor. Mit 4 verschiedenen Bedeutungen. Und die wollen wir mal kurz betrachten. Das ist jetzt ein wenig ein Bibelstudium. Aber ich hoffe, dass da alle mitkommen. Denn es ist richtig wichtig, das auch zu verstehen. Das erste Wort, was wir da im Griechischen finden, Vers 1 und Vers 5. Vers 1 steht von Maria Magdalena, sie sieht, dass der Stein von dem Grab hinweggenommen war. Und von Johannes im Vers 5 steht, er beugte sich hinein und sah die leinenen Tücher da liegen. Im Griechischen ist das Wort blepo, das bedeutet einfach der Blick an sich. Wir können sagen, ein oberflächliches Schauen, Betrachten. Einfach oberflächlich etwas sehen. Das zweite Verb im Griechischen, was da vorkommt, Vers 6. Petrus geht in das Grab hinein und sieht die Tücher. Dasselbe kommt auch vor im Vers 12. Von Maria Magdalena wird gesagt, und sie sieht zwei Engel. Und dann nochmal in Vers 14 und sah Jesus dastehen und wusste nicht, dass es Jesus war. In diesen 3 Stellen kommt ein anderes Verb vor, das heißt theoreo, von dem unser Wort Theorie abgeleitet wird. Das bedeutet, dieses Theoreo bedeutet ein Betrachten, wirklich ein Studieren der Begebenheit des Objekts, was betrachtet wird, richtig studieren und zu einer Lösung oder Theorie kommen. Und eben, das ist ja auch passiert. Das sehen wir bei Petrus, das sehen wir bei Maria Magdalena. Sie kamen zu einer Theorie. Wir sehen Petrus, er studiert da das, was da vor ihm ist, diese leinenen Tücher, die so schön noch zusammengewickelt sind, das Tuch, was um den Kopf gewickelt war, schön zusammengelegt auf der Seite. Ganz praktischer Mensch, Fischer, also der merkt gleich, also da ist was passiert. Hier ist etwas Komisches, was nicht mit normalen Dingen zugeht. Er überlegt, überlegt, überlegt. Und genau das sehen wir auch in Lukas 24, Vers 12. Wenn wir da die Parallelstelle lesen, sehen wir, dass Petrus von dem Grab tief in Gedanken versunken hinweggeht. Also er hat gemerkt, er studiert über die Sache nach und er hat gemerkt, dass also hier ist irgendwas ganz Besonderes passiert. Maria Magdalena, Sie redet mit den Engeln. Sie redet mit dem Herrn selber. Sie suchte ja den Herrn. Sie redet mit ihm, aber er kennt ihn nicht. Was denkt sie? Zu welcher Theorie kam sie? Es ist der Gärtner. Dasselbe Wort finden wir auch in dieser Geschichte, die so bekannt ist, wo die Jünger auf dem Meer sind. Sie wurden vorausgeschickt vom Herrn. Und da kommt dieser Riesensturm. Die Armen, die wussten hier nicht mehr ein noch aus. Und auf einmal sehen sie jemand auf dem Wasser laufen. Es kam Jesus. Sie sahen Jesus. Aber zu welcher Theorie kamen sie? Es ist ein Gespenst. Und schrien vor Furcht. Genau dasselbe Wort. Ja? Jetzt nochmal zurück zu unserem Kapitel Johannes 20. Ein drittes Wort kommt davor im Vers 8. Darauf ging auch der andere Jünger, also Johannes, hinein, der zuerst zum Grab gekommen war, und er sah und glaubte. Das ist ein ganz anderes Wort, eine ganz andere Bedeutung im Griechischen. Das Wort ist Eidom und bedeutet das Verständnis des betrachteten Objekts. Also, der Johannes hat so die Sache betrachtet, dass er es auf einmal kapiert hat, verstanden hat, geglaubt hat. Er hat sich damit identifiziert. Er glaubte, der Herr ist auferstanden. Dasselbe Wort finden wir auch im Vers 20. Da wurden die Jünger froh, als sie den Herrn sahen. Sie verstehen auf einmal, es ist der Herr. Sie kapieren es, sie identifizieren sich, sie glauben dem Herrn. Und es gibt noch ein viertes Wort im Vers 18, bedeutet fast dasselbe wie das, was wir gerade betrachtet haben. Vers 18, als Maria Magdalena nun selber erfasst hat, dass es der Herr ist, geht sie ja zu den Jüngern und erzählt ihnen, dass sie den Herrn gesehen hat. Da ist das Wort orao. Und das bedeutet ganz klar, physisch und auch gedanklich verstanden und erlebt zu haben. Also jetzt nochmal zusammenfassen. Das hört sich alles ein bisschen griechisch an, oder? Ich möchte das einfach in drei Punkten zusammenfassen. Ganz einfach, ja? Erstens gibt es einen oberflächlichen Blick. Einfach nur mal so drüber geschaut und überhaupt nicht richtig gesehen. Zweitens gibt es ein Betrachten, was tiefer geht und zu einer Theorie führt. Und drittens, wirklich ein Analysieren der Begebenheit, ein vollständiges Verständnis, ein Assimilieren desselben. Richtig mitgehen, verstanden haben und das zu erleben. Wir können also sagen, dass Johannes im ersten Moment, als er da zum Grabe gerannt kommt und das offene Grab sieht, nur oberflächlich sah, nichts weiter. Petrus dagegen kommt schon einen Schritt weiter. Er geht hinein, er studiert, er kommt zu einer Theorie. Es hilft ihm aber auch nicht weiter. Dagegen Johannes, als er dann selbst hineingeht und betrachtet, wirklich tief betrachtet, glaubt er. Er kommt zur richtigen Beurteilung, sein Meister sei auferstanden. Und dasselbe sehen wir bei Maria Magdalena. Da sehen wir die drei Schritte, die drei verschiedenen Formen zu sehen, die verschiedenen Blickwinkel. Zuerst kommt sie zum Grab, das Grab offen, sieht, aber sieht doch nicht. Hilft dir gar nichts. Rennt verzweifelt zu den Jüngern. Kommt mit ihnen zurück. Was geschieht dann? Die Jünger gehen weg. Wir sehen, dass es ihr überhaupt nicht geholfen hat. Wir sehen sie da tief, tief in Tränen. Verzweifelt vom Grabe weinend. Es hat ihr nichts gebracht. Es geht noch weiter. Sie sieht die Engel. Sie redet mit ihnen. Muss ja was ganz Außergewöhnliches gewesen sein. Ja, sie sieht den Herrn selber. Sie redet mit ihm. Und ihre Theorie ist Gärtner. Nichts anderes als ein Gärtner. Wo hast du ihn hingelegt, wenn du ihn weggenommen hättest? Aber zum Glück gibt es noch ein drittes Sehen. Als der Herr sie beim Namen ruft, Maria, Maria, dreht sie sich um, erkennt den Herrn endlich richtig. Und sie glaubt. Sie umklammert den Herrn. Und alle Traurigkeit ist wie weggeblasen. Ja, dieses Herz ist erzittert vom Ruf des Herrn. Und kurze Zeit später dürfen das auch die Jünger dann erfahren. Auch sie dürfen den Herrn sehen, mit diesem Glaubensblick. Und was geschieht mit ihnen? Die voller Furcht waren, werden auf einmal froh und voller Frieden. Die traurig waren, werden getröstet. Also, nach dem, was wir so hier sehen, merken wir, wie wichtig es ist, den richtigen Blickwinkel zu haben. Den richtigen Blickwinkel. Ich denke, obwohl diese Geschichte schon bald 2000 Jahre vergangen ist, sehen wir doch dasselbe auch heute noch, heutzutage. Genau dasselbe. Es gibt solche, die nie richtig betrachten, die immer alles oberflächlich nur sehen, die wirklich an der Wahrheit vorbeigehen. Eigentlich sind sie blind. Und es sagte mal jemand, gerade dort in Argentinien, es gibt nichts Schlimmeres als einer, der nicht sehen will. Also es gibt keinen schlimmerer Blinder als der, der nicht sehen will. Das stimmt. Also oft will man nicht sehen. Und eben, es gibt so viele Leute heutzutage, die eigentlich nicht sehen wollen. Aber der Apostel Paulus selber schreibt schon darüber. 2. Korinther 4, 3 und 4 sagt er, wenn aber unser Evangelium verhüllt ist, so ist es bei denen verhüllt, die verloren gehen. Bei den Ungläubigen, denen der Gott dieser Weltzeit die Sinne verblendet hat, so dass ihnen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus nicht aufleuchtet. Sie sind blind. Sie sind verblendet. Sie können nicht sehen. Sie sind die Ungläubigen. Es gibt aber solche, die einen Schritt weiter gekommen sind, aber doch noch nicht ausreichend. Es sind jene, die wissen, dass der Herr Jesus existiert hat. Ja, das war mal eine gute Person. Sie war auf dieser Welt. Ja, hat eine Religion irgendwie aufgebaut. Sie bleiben dastehen. Sie kommen nicht weiter und gehen am Wichtigsten vorbei. Das Wichtigste verlieren sie, nämlich, dass der Herr Jesus auch gerade für sie kam, um sie zu retten. Gerade haben wir es in dem Lied gehört, unser barmherziger Gott, der dafür gesorgt hat, dass sein Sohn auf diese Welt kam, um für uns zu sterben, um uns die Erlösung zu bringen. Sie gehen daran vorbei. Und was ist das Ergebnis solcher Blicke? Was geschieht, wenn man so sieht? Sie verlieren die größte Möglichkeit ihres Lebens. Die Möglichkeit, Erlösung, Errettung ihrer Seelen zu bekommen. Und was machen sie nun? Sie rennen verzweifelt von hier nach da, von da nach dort. Überall suchen sie und finden doch nicht richtig. Überall versuchen sie es mit Religionen, Philosophien, Ideologien und vieles mehr. Sie erarbeiten sich ihre Theorien von ihrem Leben, wie es am besten zu genießen ist, wie es am besten sein muss. Sie rennen hinter Systemen, Moden, Materiellen her. Sie versuchen es vielleicht in der ewigen Jugend, ja, mit Operationen und Diäten oder was es auch. Ja, aber es klappt alles nicht. Schlussendlich kommen sie alle zum selben Schluss, dass doch alles vergänglich ist. Keine wirklich bleibende Sicherheit, Freude, Friede. Alles ist von Unsicherheit gekennzeichnet. Die Zukunft, der Tod, ja, der bringt ihnen wirklich panische Angst. Was machen sie dann? Vielleicht gehen sie dann sogar weiter. Suchen in den Drogen, im Alkohol oder vielleicht sogar im Selbstmord irgendwie die Lösung ihrer Probleme. Wo könnten sie die Lösung finden? Wo? Nur da. Wo es diese Leute in dieser Stelle gefunden haben. Wo können sie Trost finden? Wo können sie Sicherheit finden? Wo können sie das ewige Leben finden? Nur indem sie mit dem richtigen Blick auf Jesus schauen. Mit diesem Glaubensblick. Einmal hörte ich eine Geschichte von zwei Männern, die in meinem Boot waren. Oberhalb eines großen Wasserfalls. Das Boot ging kaputt. Sie kenterten. Ins Wasser gefallen und sie schwammen um ihr Leben. Sie wussten, wenn sie jetzt in die Wasserfälle kommen, sind sie tot. Sie schwammen wirklich verzweifelt um ihr Leben. Leute, die am Ufer waren, haben das gesehen, rannten Strand runter mit einem langen Seil und einem Rettungsring drangebunden und warfen es in die Strömung mit so einem guten Wurf, dass es gerade zwischen beiden landete. Der eine ergriff es sofort. Der andere schaute sich um und sieht einen riesen Baumstamm daher schwimmen, klammert sich am Baumstamm fest. Wir können uns vorstellen, wie die Geschichte ausging. Der kleine Rettungsring, der brachte das Leben. Der große Stamm, der Tod. Aber genau dasselbe sehen wir heute dauernd in unserer Gesellschaft. Und ich glaube, vielleicht sind sogar unter uns solche, die sich an allem Möglichen klammern. Sie sehen den Herrn Jesus nur als einen guten Menschen. Ja, eine Religion mehr. Sie versuchen es da, dort, überall und finden doch nicht die wahre Zuversicht, die Sicherheit, den Trost.
Ich habe dasselbe Wort, dieser Glaubensblick, noch im selben Evangelium des Johannes nachgeschaut, wo es noch mehr vorkommt. Ich war richtig erstaunt. Ich möchte da noch drei Stellen erwähnen. In der Geschichte der Samariterin, da in Johannes 4, der Jesus redet mit dieser Frau, wir kennen die Geschichte, eine Frau, die wirklich in Sünde, in Unmoral lebte. Und nach einem langen Gespräch, in welcher der Herr ihr den Weg zeigte, ihren inneren Durst zu stillen, geht sie hinweg, die Jünger kommen ja da und dann geht sie und lädt die Leute der Stadt ein. Ist ganz interessant, Vers 29, Johannes 4, 29 steht, kommt, seht, da ist dieser Glaubensblick, kommt, seht einen Menschen, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe, ob dieser nicht der Christus ist. Ja, dieser Glaubensblick, sie hat es erfahren, ihr wurde geholfen und jetzt möchte sie, dass auch die anderen diesen Glaubensblick auf Christus richten. Und was geschieht? Viele in dieser Stadt kommen zum Glauben an den Herrn Jesus. Wie wunderbar. Eine Stelle mehr, Johannes Kapitel 12, Vers 21. Da kamen etliche Griechen und sagten zu den Jüngern, baten sie, wir möchten gerne Jesus sehen. Wir möchten gerne Jesus sehen. Wir wissen nicht, wie die Geschichte ausging. Steht nicht zweit in der Schrift, aber eins ist sicher. Jeder, der mit diesem Glaubensblick zu Jesus kommt, wird von ihm geholfen. Empfängt das, was er gesucht hat und noch viel mehr. Und Johannes 20, Vers 29, nach der Auferstehung Jesu schon. Wir kennen ja die Geschichte auch von Thomas. Thomas war beim ersten Mal nicht dabei, als der Jesus erschien zu allen Jüngern. Und dann dieser Mann, der so gezweifelt hat. Er wollte unbedingt die Hände in die Wunden malen, in die Seite legen. Dann würde er erst glauben. Und nachdem er nun den Herrn gesehen hat und ihn als Meister, Erlöser, als den Auferstandenen erkannt hat, sagt der Herr zu ihm, Thomas, du glaubst, weil du mich gesehen hast. Glückselig sind, die nicht sehen und doch glauben. Gerade dieser Glaubensblick ist doch so notwendig. Ohne diesen Glaubensblick geht jeder verloren. Und ob er noch so eine gute Theorie über sein Leben hat, ob er noch so alles gut organisiert hat in seinem Leben und noch der beste Mensch wäre auf dieser Welt, er geht doch verloren. Er braucht diesen Glaubensblick. Wie geht es da jeden Einzelnen von uns? Vielleicht ist auch jemand unter uns, der diesen Glaubensblick noch nicht auf Jesus geworfen hat. Vielleicht rennt er auch noch hier und da und sucht in verschiedenen Orten und findet doch nicht die Wahrheit, die Lösung seiner Probleme. Der tiefe Friede, Freude, Sicherheit, Hoffnung. Hast du sie noch nicht? Blick auf Jesus. Blick auf den, der alles für dich vollbracht hat. Von dem wir gehört haben, der auf diese Welt kam, Mensch geworden ist. Für was? Um zu sterben, ja, leiden und zu sterben. Vor den religiösen Führern wurde er verhöhnt, verspottet, geschlagen. Dann wurde er zu Pilatus geführt. Dort wurde er verhört, als gerecht anerkannt, aber doch als ungerecht bestraft. Ja, sein Rücken total zerschunden von diesen Peitschenschlägen. Die Dornenkrone, die ihm aufgesetzt wurde, tief gingen diese Stacheln in seine Haut hinein. Und da wurde noch draufgeschlagen, verhöhnt, verspottet. Und dann musste er dieses raue Kreuz tragen, Richtung Golgotha. Dort wurde er gekreuzigt. Für was? Wegen meiner Schuld, wegen deiner Schuld. Da wurde er aufgestellt. Und das Schlimmste, er wurde zur Sünde gemacht. Das Schlimmste, was Jesus passieren konnte, ganz heilig, ganz unschuldig, nie eine Sünde begangen, wurde für uns, wegen meiner und deiner Schuld, zur Sünde gemacht, damit wir von dieser Schuld befreit werden konnten. Er schrie zum Himmel. Ja, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er wurde zur Sünde gemacht, damit wir die Erlösung bekommen könnten. Hast du das schon begriffen? Wenn noch nicht, dann ist es heute der Moment, wo der Herr auch zu dir sagt, Maria, und füg da deinen Namen hinein. Er ruft dich. Willst du nicht zu ihm kommen? Willst du nicht endlich sagen, ich habe es satt, allen möglichen Baumstämmen danach zu schwimmen? Ich weiß, alles geht doch nur daneben. Ich brauche Jesus. Ich will auf ihn schauen. Dieser Glaubensblick bringt dir die Erlösung. Du musst glauben und ihn annehmen. Das sagt ja auch gerade Johannes. Alle, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Deshalb, was musst du machen? Ganz einfach. Nur glauben und Jesus Christus annehmen. Die Erlösung, die er mit so teuer erkauften Blut erbracht hat, einfach annehmen. Herr, komm in mein Leben. Aber ich möchte noch einen Schritt weitergehen. Diese verschiedenen Blicke sieht man auch bei Christen. Dieses verschiedene Betrachten sieht man auch bei Gläubigen. Die ersten, die folgen den Herrn vom Weiten, oberflächlicher Blick. Sie sind gläubig, sie haben den Herrn irgendwann mal angenommen. Aber sie folgen den Herrn von Ferne. Und wie sieht das in ihrem Leben aus? Es sind diese fleischlichen Christen. Meistens unten, meistens in der Niederlage, werden dauernd vom Feind, von ihren Lüsten besiegt. Ja, von ihrem Charakter selber zu Worten, zu Handlungen hingerissen, wo sie nachher vielleicht bereuen. Aber es geht trotzdem so weiter. Sie widmen keine Zeit dem Bibelstudium, dem Gebet. Versuchen auch immer wieder Ausreden zu finden, wenn es Zeit ist, Gemeinschaft und unter dem Wort zu kommen. Sobald es irgendwie schwierig wird, schmeißen sie alles hin und gehen dann noch wieder. Es sind die, die dauernd am Boden zerstört, da niederliegen, deprimiert, weil sie nicht den Blick auf Jesus gerichtet haben, einfach nur oberflächlich. Sie merken nicht oder sie haben es einfach nicht begriffen, was es bedeutet, eine Seele zu sein, die durch das Blut Jesu Christi erkauft worden ist. Sie leben einfach so dahin. Ja, sie unterscheiden sich kaum von den Ungläubigen. Es gibt andere, die da einen Schritt weitergekommen sind, die gewachsen sind im Glauben. Es sind Christen wie Petrus, die Nähe des Herrn suchen. Sie mehr verstehen wollen, sie kommen in der Versammlung, beteiligen sich vielleicht sogar am Dienst, singen im Chor oder was auch sein mag. Sie lesen die Bibel, sie beten, aber sie kommen einfach nicht zur richtigen Tiefe. Sie haben ihre eigenen Theorien, wie man die Bibel verstehen muss. Ja, ich lege sie halt so für mein Leben aus. Ja, es wird schon irgendwie gut kommen. Schau mal, ich bin doch ein ganz anständiger Typ, oder? Also ich bin doch wirklich aktiv. Schau mal die anderen, die überhaupt nichts machen oder so, ne? Aber sie kamen nicht zur richtigen Hingabe zum Herrn. Es fehlt einfach dieser tiefe Glaubensblick. Sie bleiben einfach auf halbem Weg stehen. Manchmal sind sie ganz oben, aber manchmal wieder ganz unten. Diese Berg- und Talbahn, ja, so sieht ihr Leben oft aus. Aber Gott sucht diesen Glaubensblick. Dieser Blick, der sich mit dem Herrn, mit seinem Werk, mit seinem Wort völlig identifiziert, ihm gehorcht. Das sucht der Herr. Lässt du das zu in deinem Leben? Das sind die, die wirklich jeden Tag tiefer in der Gemeinschaft mit dem Herrn gehen wollen. Mehr Hingabe zum Herrn. Mehr Liebe für den Herrn, für sein Wort. Und gerade das sehen wir bei Johannes und Maria Magdalena. Wir sehen Liebe. Wir sehen Liebe. Wie beschreibt sich Johannes in seinem Evangelium? Er schreibt ja dieses Evangelium und jedes Mal, wenn er sich selber erwähnt, nennt er sich nicht beim Namen, sondern er nennt sich der Jünger, den Jesus lieb hat. Der Jünger, den Jesus lieb hat. Bedeutet das, dass Jesus die anderen Jünger nicht auch liebte? Nein. Das bedeutet ganz einfach, Johannes hat ein offeneres Herz für den Herrn gehabt. Eine größere Liebe zum Herrn, und deswegen hat er auch viel mehr von dieser Liebe des Herrn aufnehmen können. Es war Johannes, der am letzten Mal an der Brust Jesu lag. Und es war nur Johannes von allen Zwölfen, der am Schluss bei Jesus war. Unterm Kreuz stand nur Johannes und die Frauen. Nur Johannes. Petrus hat ihn verleugnet. Judas hat ihn verraten. Und die anderen sind alle weggelaufen, haben sie versteckt. Nur Johannes war da. Er liebte den Herrn ganz besonders. Maria Magdalena. Sicher kennen wir auch diese Geschichte. Was war mit Maria Magdalena geschehen? Sie war aus der tiefen Finsternis vom Herrn befreit worden. Tiefe Banden des Satans hatten sie gefangen gehalten und sie wurde vom Erlöser befreit. Deshalb liebte sie so. Sie war da und sie blieb da und sie wollte die letzte Liebesbeweis erzeigen diesem Herrn. Und deshalb konnte sich der Herr auch ihr an erster Stelle in besonderer Weise offenbaren und auch dem Johannes die Klarheit schenken. Ich erinnere mich an eine Frau, eine ganz liebe Schwester im Herrn, eine ganz, ganz einfache Frau. Sie hat, glaube ich, nur das erste Schuljahr abgeschlossen, praktisch Analphabet. Aber eine ganz geprüfte Frau. Sie konnte keine Kinder bekommen. Da haben sie ein Kind adoptiert. Der ist jetzt Pastor. Aber dann ging ihr Leidensweg wirklich ganz, ganz schwer. Und sie wurde erst blind auf einem Auge. Wir beteten ganz viel. Mein Vater war immer bei ihr untergebracht auf seinen Missionsreisen. Und wir beten viel für sie, dass der Herr sie doch bewahren möge, dass sie nicht ganz blind wird. Und sie wurde ganz blind auf dem einen Auge, da fing das andere an. Wir beteten noch tiefer, noch fester und wurde ganz blind. Und in diesem Zustand, wo viele vielleicht gegen Gott rebelliert hätten, ging eine Frau aus der Gemeinde sie besuchen. Sie wollte irgendwie sie trösten, kam, klingelte und hat nicht den Mut gehabt, damit mit der Frau zu reden. Kam der Mann raus und sagt, du, ich weiß nicht, wie mit Margarita reden. Ich habe keine Worte, was soll ich ihr auch sagen? Margarita hört und erkennt die Stimme von dieser Schwester und sagt, Maria, komm rein. Komm rein. Du weißt nicht, welchen Segen der Herr mir geschenkt hat. Er hat mir das leibliche Augenlicht genommen, aber dafür das geistliche umso mehr größer gemacht. Ich darf den Herrn jetzt viel mehr betrachten. Ich habe viel mehr Zeit zu beten. Sie machte weiter die Sachen im Haushalt. Da fiel ihr ein großer Topf kochendes Wasser über die Beine, verbrannte sich furchtbar. Wieder ins Bett. Wieder kam Maria, um sie zu trösten. Hört ihr die Stimme, komm rein, Maria, komm rein. Du weißt gar nicht, was für ein Segen der Herr mir geschenkt hat. Er hat gesehen, dass ich zu beschäftigt war. Und jetzt darf ich mal ein bisschen ausruhen und darf vermehrt für die Missionare beten. Und ich weiß, sie betet jeden Tag. Für alle Missionare, die bei ihr mal waren. Sie hat viele untergebracht, solange sie sehen konnte. Und sie betet jeden Tag auch für mich und für andere Missionare. Sie gebraucht diese Zeit. Immer wenn ich in dieser Stadt war, bin ich sie besuchen gegangen. Fast aus einem egoistischen Gefühl heraus, zu sehen, was für einen Glauben diese Frau hat. Ich komme da zu ihr wieder und sage ihr, wie geht's dir, Margarita? Ja, ich komme gerade aus dem Spital. Was ist passiert? Ich habe einen Schlaganfall gehabt, Querschnitt gelähmt. Das nächste Mal, wo ich hinkomme, wie geht's dir, Margarita? Ja, ich bin gerade wieder aus dem Spital gekommen. Ja, was ist wieder passiert? Mir wurden beide Nieren entfernt. Und dann sagte sie mir, am Anfang, wie ich da im Spital lag, frisch operiert, habe ich richtig gegen den Herrn rebelliert, habe gesagt, ja Herr, wieso nimmst du mich nicht heim? Ich bin bereit, in den Himmel zu kommen. Jetzt bin ich nur eine Last für meinen Mann. Jetzt muss ich da jeden zweiten Tag an der Maschine stundenlang hängen. Herr, nimm mich heim. Jeden Tag, während sie im Spital war, morgens früh kam ein Vogel, setzte sich auf die Fensterbank und sang aus Leibeskräften. Am zweiten Tag fiel der Groschen. Hat sie mir erzählt, am zweiten Tag, nachdem dieser Vogel so wunderschön gesungen hat, hat sie gesagt, Herr, vergib mir, vergib mir. Wenn du diese Vögel nicht außer Acht lässt, wenn du für diese kleinen Wesen sorgst und keiner fällt auf die Erde, ohne dass du es weißt, wie viel mehr sorgst du auch für dein Kind? Obwohl ich deine Wege nicht verstehe, weiß ich doch, es sind die besten. Sie hat wieder diesen Glaubensblick gehabt. Und liebe Geschwister, am liebsten möchte ich diese Frau hierher bringen und ihnen das Gesicht zeigen. Sie ist blind, sogar ein Auge musste ihr weggenommen werden. Eine Augenhöhle ist da leer. Aber sie strahlt. Sie hat tiefe Gemeinschaft mit dem Herrn. Sie hat diesen täglichen, tiefen Glaubensblick mit dem Herrn. Und da stellt sich uns eben die Frage, was für einen Blick habe ich? Wie sehen wir Jesus, sein Werk, sein Leben, sein Vorbild, sein Opfer, sein Tod, seine Auferstehung, was bedeutet es für uns? Und auch, dass er bald wiederkommt. Was bedeutet es für uns? Haben wir diesen Glaubensblick, dieser sich identifizierende Blick auf den Herrn gelegt? Oder leben wir nur so dahin? Der Herr ist eine Randfigur. Wir sehen nur ihn so vorbeigehen. Wie siehst du den Herrn? Dementsprechend, wie dein Blick ist, ist auch dein Alltag. Egal welche Umstände. Wir haben es gerade durch dieses Beispiel gemerkt von Margarita. Da stellt sich eben diese Frage. Was geschieht, wenn wir den Glaubensblick auf Jesus gerichtet haben? Erstens mal werden wir erlöst. Das ist der erste Schritt. Aber dann geht es eben auch weiter. Wenn wir diesen Glaubensblick weiter haben, dann sehen wir gerade bei diesen Jüngern, die aus Angst in einem verschlossenen Raum da saßen. Was geschieht mit ihnen? Was geschieht mit Maria Magdalena? Was passiert mit Petrus, mit Johannes? Was passiert mit diesen Leuten? Ihre Traurigkeit wird in Freude verwandelt. Ihre Angst in Frieden. Ihre Hoffnungslosigkeit in Mut. Ja, ihr Verstecken in einem mächtigen Triumphzug des Evangeliums. Ihre scheinbare Niederlage wurde ein Sieg, an dem wir heute sogar noch teilhaftig sind. Das Evangelium kam durch diese ängstlichen Männer und Frauen, durch diese trostlos weinende Maria Magdalena und so weiter. Das Evangelium kam zu uns. Hebräer 12, Vers 2, möchte ich nur noch kurz erwähnen. Da steht auch wieder was Wunderbares. Hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Damit am Schluss, Vers 3, damit unser Mut nicht nachlässt. Ja, bist du mutlos geworden? Bist du irgendwie weggekommen vom Wege? Das liegt am Blick. Wo ist dein Blick? Das Materielle? Deine eigene Person? Deine Umstände? Ja, meine Krankheit und ja, es kann vieles sein. Wo ist dein Blick? Auf was richtest du deinen Blick oder auf wem und wie? Es muss einfach vor Augen sein, der Herr. Sein Werk muss uns groß werden. Da werden alle Sachen, also ganz, verschwinden. Ist alles nicht mehr wichtig, wenn wir nur Jesus vor Augen haben. Es muss doch wirklich tief in unser Herzen auch diese Bitte geben, diese Sehnsucht, wie diese Griechen damals. Wir möchten Jesus sehen. Dann wird alles anders. Dann gibt es Kraft für den Alltag. Dann gibt es Trost im Leid. Dann gibt es Sieg im Kampf. Dann gibt es Segen, dann gibt es Frucht. Ja, dann gibt es eine frohe Erwartung, denn der Herr kommt ja bald. Das darf uns doch froh machen. Dann ist doch alles Weltliche, alle Umstände, ist doch nur so wenig, so vergänglich, so unwichtig. Wenn nur Jesus, nur der Herr, der Mittelpunkt in unser Leben ist, wenn nur sein Wort immer tief in unser Herz eingreifen darf, wenn wir es lieben, wenn wir es suchen, wenn wir es studieren, wenn wir es anwenden. Ja, wenn wir Liebe zeigen. Was sagt der Herr? Wer liebt ihn? Die, die mich lieben, die befolgen meine Gebote. Wie kann ich seine Gebote befolgen? Wenn ich sie nicht kenne, wenn ich sie nicht lese, wenn ich sie nicht studiere. Da zeigt sich die Liebe. Liebe ich den Herrn wirklich? Oder ist das nur ein Lippenbekenntnis? Nur ein oberflächlicher Blick, vielleicht eine Theorie, reicht auch nicht aus. Nein, dieser Glaubensblick muss da sein. Wir möchten gerne Jesus sehen. Amen.
Thank you.
Sie hörten soeben eine Botschaft von unserem Argentinien-Missionar Stefan Beitze. Sein Thema lautete »Der richtige Blickwinkel«. Wenn es Sie innerlich angesprochen hat, Sie Fragen haben oder seelsorgerliche Hilfe wünschen, möchten wir Sie von ganzem Herzen ermutigen, doch Kontakt mit uns aufzunehmen. Direkt im Anschluss an diese Sendung haben wir noch wichtige und interessante Informationen für Sie. Betreffend Verlagsinfos, Veranstaltungen des Missionswerkes Mitternachtsruf, vielleicht ganz in Ihrer Nähe, Kontakt- bzw. Bestellmöglichkeiten, wie zum Beispiel die eben gehörte Botschaft auf CD, ein gutes Buch und anderes mehr. Deshalb bleiben Sie dran!